Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Und plötzlich ging's dann doch ganz schnell. Nicht nur die Balearen, sondern fast ganz Spanien werden zum Risikogebiet erklärt. Die Kanaren noch ausgeklammert. Das betrifft jetzt sehr, sehr viele deutsche Urlauber. 9 Bundesländer haben noch Sommerferien. In 3 von ihnen gehen dieses Wochenende die Ferien zu Ende. Das heißt, da werden auch noch mal einige zurückfliegen. Und die müssen jetzt zum Test und in Quarantäne. Wir geben euch gleich hier im Podcast zum Update ein Corona-Update und sprechen über die vielen Nachrichten rund um die Pandemie heute. Zum Beispiel geht es auch um die neue Antikörperstudie des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité. Außerdem Thema bei uns Fortnite, das Game. Super erfolgreich, 350 Millionen Menschen weltweit zocken das. Caro Bredendieck aus unserem Update-Team, also da gibt es Streit um das liebe Geld.
Genau, das Unternehmen hinter dem Spiel legt sich jetzt mit 2 Tech-Riesen an, mit Apple und Google, und zwar vor Gericht. IT-Journalist Daniel Herbig sagt:
Das ist natürlich auch eine Grundsatzentscheidung. Es geht ja nicht nur konkret um Fortnite, sondern es geht auch eben ganz allgemein darum, wie gehen diese Unternehmen mit ihrer Marktmacht um und ist das so okay? Je nachdem, wie es ausgeht, wird das tatsächlich weitreichende Folgen haben.
Also die Frage, ob die Praxis von Google und Apple so okay ist, dass sie bei App- und bei In-App-Verkäufen ordentlich Provision haben wollen. Die ganze Geschichte hier im Podcast zum Update. Und wir runden heute Abend unsere Serie ab. 5 Tage lang haben wir über den 5 Jahre alten Satz "Wir schaffen das" gesprochen. Heute Abend hört ihr, wie es Firas Alshatta geht.
Aufgrund, dass ich mein eigenes Geld verdiene, seit ich in Deutschland bin, und jetzt habe ich mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, und entweder wird man verloren und depressiv oder muss man irgendwie packen.
Das ist ein YouTuber, der aus Syrien nach Deutschland gekommen war. Wir haben ihn gefragt, haben wir es geschafft? Bis hierhin der Podcast zum Update am 14.08.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen und der Briten, ist jetzt Risikogebiet des Auswärtigen Amtes. Ganz Spanien, ehrlich gesagt, bis auf die Kanaren, hat zu hohe Infektionszahlen. Heute am späten Nachmittag also die Entscheidung, über die wir jetzt sprechen wollen, hier in Deutschlandfunk Nova mit Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion. Also momentan 9 Bundesländer, die noch Sommerferien haben, wobei dieses Wochenende gehen in 3 die Ferien zu Ende. Das betrifft jetzt ganz schön viele deutsche Reiserückkehrer, oder?
Ja klar, also Spanien gehört eben zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen, gerade umso mehr, wenn man eben nicht so weit reisen kann. Ja, und unter anderem das Bundesinnenministerium hat eben gesagt, es gibt ein dynamisches Ausbruchsgeschehen in Spanien und auf den Balearen, heißt also, die Infektionszahlen steigen, hast du ja schon gesagt, und zwar eben an mehreren Orten, nicht nur begrenzt auf einzelne Regionen wie bisher. Und das bedeutet jetzt eben, man darf weiter nach Spanien fahren, aber hinterher muss man eben einen kostenlosen Corona-Test machen. Und so lange, bis man das Testergebnis hat, muss man sich dann auch in Quarantäne begeben.
Corona-Test, Quarantäne, das kann mitunter ganz schön dauern. Das können wir gerade in Bayern beobachten. Da können sich seit vergangener Woche zurückkehrende Urlauber freiwillig und kostenlos testen lassen an Flughäfen, Bahnhöfen, an Raststätten auch. Es hieß ja gestern, 900 positive Corona-Tests würden endlich bis spätestens gestern Mittag den jeweiligen Infizierten übermittelt. Hat das denn mittlerweile geklappt?
Ja, das hatte die bayerische Gesundheitsministerin eigentlich zugesagt. Es ist aber nicht so richtig klar, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Also den ganzen Tag über hieß es, es gäbe dazu nochmal neue Informationen. Auf die habe ich ganz gespannt gewartet, aber bisher kam eben noch nichts. Das Problem war ja, dass an den Testzentren erstmal keine Software zur Verfügung stand, um eben Namen und andere Daten einzutragen. Das mussten Freiwillige von Hand machen und das dauert halt bei zehntausenden Menschen, die diese Tests in Anspruch genommen haben. Und inzwischen sind es laut dem Bayerischen Rundfunk auch 100.000 Menschen, die das gemacht haben. Also es steht ja noch im Raum, was damit jetzt passiert ist.
Das heißt, weiterhin warten Reiserückkehrer auf die Info, ob sie mit dem neuen Coronavirus infiziert sind oder nicht.
Ja, also die sich direkt haben testen lassen, als es das Angebot neu gab, die würden jetzt eine Woche warten inzwischen. Also ich kann mir eigentlich nicht so gut vorstellen, dass die Leute so lange auf Verdacht sich freiwillig in Quarantäne begeben, wenn sie eben keine Symptome haben.
Heute Mittag ganz spannend, da haben wir alle nach Kupferzell geschaut. Wie ist das mit den Symptomen? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, mit SARS-CoV-2 infiziert zu sein, ohne was zu merken? Da gibt's neue Infos.
Ja, also in Kupferzell, das ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, da sind im März einige Menschen aus dem Skiurlaub zurückgekommen und die hatten noch was anderes dabei als ihre Ski oder Snowboard, sondern sie hatten eben SARS-CoV-2 mit dabei. Und dann gab es ein Super-Spreading-Event, das war ein Kirchenkonzert und plötzlich hatte man eben 100 Infizierte und dann noch mehr.
Aber März ist schon eine Weile her.
Ja, das stimmt, aber im Blut kann man ja zumindest oft auch später noch nachweisen, wer dann infiziert war. Das erklärt Claudia Santos-Hövener, die an der Auswertung des Robert-Koch-Instituts beteiligt war.
Die Analyse der Blutproben erbrachte 7,7% positive und durch den Neutralisationstest bestätigte Antikörperbefunde. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass 7,7% der Kupferzellerinnen und Kupferzeller die Infektion durchgemacht haben.
Lars Schade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, der geht da sogar noch einen Schritt weiter und sagt, es dürften wahrscheinlich 10% gewesen sein der Kupferzeller, die sich infiziert haben, weil nicht bei allen, die so eine Infektion durchgemacht haben, findet man später auch noch Antikörper im Blut. Und interessant ist jetzt auch noch ein anderer Wert. Während des Ausbruchs wurde ja in Kupferzell auch viel getestet natürlich. Also einige Leute wussten schon, als sie an der Studie teilgenommen haben, dass sie Covid-19 schon hatten. Aber in der Studie fand man auch bei Leuten Antikörper im Blut, die nicht wussten, dass sie es schon hatten. Also insgesamt bei 4-mal so vielen, wie eben vorher bekannt waren als Infizierte.
Und da waren bestimmt einige sehr überrascht über dieses Ergebnis.
Ja, wahrscheinlich. Also insgesamt sagen die Forscher aber, dass die allermeisten Kupferzellerinnen und Kupferzeller, die infiziert waren, auch Symptome bemerkt haben. Also etwa jeder Sechste hat gesagt, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie Husten, Halsweh, Schnupfen oder sowas hatte. Das passt so ganz grob zu anderen Studien, laut denen so um die 20%, also so ein Fünftel der Erkrankungen ohne Symptome verlaufen. Und das sind aber, muss man sagen, mit die gefährlichsten Fälle, weil die Infizierten eben trotzdem ansteckend sein können, sich aber nicht vorsichtiger verhalten, weil sie ja denken, ist alles gut, ich bin ja gesund.
Und jetzt ist die nächste Frage, ob diese Zahlen auf Deutschland hochgerechnet werden können. Das Corona-Update in Deutschlandfunk Nova. Sophie Stiegler aus der Nachrichtenredaktion mit vielen, vielen Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Apple und Google, das sind ohne Zweifel zwei sehr, sehr mächtige Unternehmen auf dieser Welt. Hunderte Millionen Menschen haben Geräte dieser Unternehmen oder nutzen täglich ihre Dienstleistungen und die Software. Und jetzt lehnt sich ein anderes Tech-Unternehmen gegen sie auf. Die Rede ist von Epic Games. Das sind die Macher des Games Fortnite. Caro Bredendieck aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team hat sich heute näher mit dem Streit, den es da gibt, den Rechtsstreit beschäftigt. Es geht ums Geld, Caro.
Genau, und es geht um die App-Stores von Google und Apple. Bei In-App-Käufen nehmen sich beide Unternehmen eine hohe Provision. Das heißt, wenn du eine App schon hast und dir da aber neue Inhalte freischalten lässt für Geld, dann geht die Kohle nicht nur an den Anbieter der App, sondern ein Teil geht an Google und Apple, und zwar saftige 30%, um genau zu sein. Und die Macher von Fortnite, also Epic Games, haben jetzt gesagt, das sehen wir nicht mehr ein. Sie haben also für Android-Geräte und für iPhones und iPads eine Möglichkeit entwickelt, wie man das Abrechnungssystem umgehen kann. Daraufhin haben Apple und Google Fortnite aus ihren App-Stores rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, hallo, ihr haltet euch nicht an die Regeln. Und dagegen klagt Epic Games jetzt. Daniel Herbig ist Redakteur beim IT-Magazin Heise Online und er sagt, Epic Games ist nicht das erste Unternehmen, das sich über die hohe In-App-Provision beschwert.
Es hat aber bisher noch nie jemand das derart eskalieren lassen. Also es ist ja nicht nur die Klage, sondern es ist auch einfach das ist ja fast eine Marketingaktion, die dahinter steht, der Epic Games da schon sehr viel Aufmerksamkeit drauf lenkt.
Okay, wie meint er das? Was meint er mit Marketingaktion bei Epic Games?
Die haben den Hashtag #FreeFortnite ins Leben gerufen und rufen jetzt Millionen Fans dazu auf, Druck bei Apple und Google zu machen. Und sie haben ein kurzes Video produziert, das erscheint, sobald man sich jetzt bei Fortnite einloggt. Das ist so eine dystopische Szene, wie bei der Verfilmung vom George Orwell-Roman 1984 oder 1984. Da geht es ja um so einen totalitären Überwachungsstaat. Apple hat selbst in den 80ern auch schon mal einen Werbespot produziert, der davon inspiriert war. Da hat Apple damals den ersten Macintosh rausgebracht, also quasi fast in der Steinzeit. Und der Werbespot richtete sich gegen den Konkurrenten IBM nach dem Motto, hallo, wir sind Apple und ihr seid jetzt nicht mehr die einzigen Player hier auf dem Markt. Und jetzt dreht Fortnite halt seinen Spieß um und sagt eben, Google und vor allem Apple sind jetzt diese übermächtigen totalitären Konzerne, die sich
nichts erlauben gegen sich und alles und jeden kontrollieren. Und dagegen rebellieren sie jetzt.
Wie groß sind denn die Erfolgsaussichten dieser ganzen Aktion?
Epic Games ist schon ein wichtiges Unternehmen und weltweit zocken 350 Millionen Menschen Fortnite. Das ist schon eine Hausnummer. Und das Ganze war wohl eine gezielte Provokation gegenüber Apple und Google. Und das meinen die aber schon ernst, sagt Daniel Herbig von Heise Online.
Das ist ein riesengroßes Unternehmen. Die haben auf jeden Fall Finanzkraft. Die stehen vielleicht nicht ganz da, wo Apple und Google stehen, aber die haben schon sehr viel Kraft, sowohl eben das Finanzielle als auch das Following durch Fortnite. Von daher ist das meiner Meinung nach eben nicht nur pro forma, sondern ich glaube, die meinen das tatsächlich auch ernst.
Deshalb geht er davon aus, dass das in den USA jetzt erstmal durch mehrere Gerichtsinstanzen geht. Bis es eine Entscheidung gibt, könnte es also noch Jahre dauern. Und wenn sie da ist, dann hat das möglicherweise Einfluss darauf, wie große Tech-Konzerne mit ihrer Monopolstellung umgehen, beziehungsweise wie sie damit in Zukunft umgehen dürfen.
Epic Games, der Entwickler von Fortnite, das erfolgreichste Spiel quasi weltweit. Die legen sich momentan mit Google und Apple an, wollen Druck aufbauen, wobei es gibt ja eigentlich nichts außer Android und iOS. Worauf könnten die ausweichen? Ist schwierig mit dem Druck, worum es in diesem Streit geht, das hat uns Caro Bredendieck erklärt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wir haben noch diesen Satz im Ohr von Bildungsministerin Anja Karliczek von der CDU, die zur geplanten Ausweisung von Online-Studierenden aus den USA gesagt hat, Zitat, Wissenschaft und Forschung leben vom internationalen Austausch, auch in Zeiten der Pandemie. Das war Mitte Juli, da hat sie das gesagt. Die USA plant das so krass jetzt nicht mehr. Und Deutschland hat jetzt auch einen ähnlichen Plan. Und zwar soll es nicht um Zwangsausweisungen gehen, aber die Bundesregierung will die Einreise für ausländische Studierende, die keine Präsenzuni haben, verbieten. Martin Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Was heißt das denn jetzt genau für Menschen aus dem Ausland, die zum Wintersemester zum Beispiel hier studieren möchten? Die kriegen kein Visum?
Na, tatsächlich droht das den ausländischen Studierenden, die ihr Studium zum Wintersemester in Deutschland beginnen wollen. Und zwar dann, wenn der jeweilige Studiengang komplett ins Netz verlegt wird. Also konkret heißt das, die Studierenden, die jetzt einreisen wollen, um ihr Studium in Deutschland zu beginnen, die müssen beim Visumsantrag und auch bei der Grenzkontrolle dann nachweisen, dass es für sie auch Präsenzseminare an der Uni gibt. Das Bundesinnenministerium, das sagt dazu, das Ganze sei eigentlich nur die Umsetzung von EU-Recht. Da gibt es entsprechende Regelungen auch für Arbeitnehmer aus Drittstaaten. Die dürfen zurzeit auch nur einreisen, wenn sie ihre Arbeit unbedingt vor Ort erledigen müssen. Außerdem verteidigt das Ministerium sich, das sagt, rein digitale Studienangebote, die kann man ja auch aus dem Ausland wahrnehmen, da muss man ja auch gar nicht herkommen, also somit gibt es keine Behinderungen. Moment, sagt der Bundesverband der ausländischen Studierenden, wenn man beispielsweise an die notwendige Literatur rankommen muss, in die Bibliothek, das kann man im Ausland nun mal gar nicht. Eine Studentin aus Indien, die hätte sich zum Beispiel schon gemeldet, da herrscht noch eine Ausgangssperre, die kommt gar nicht in die Bibliothek. Warum kann die nicht mit einem negativen Corona-Test einreisen, fragt da der Verband.
Und die, die bereits hier sind und deren Kurse wegen Corona auf online umgestellt wurden beispielsweise, dürfen die bleiben?
Ja, das schon. Also da kommt es aber darauf an, dass der Student im Besitz eines sogenannten Aufenthaltstitels ist. Den beantragt man üblicherweise meist nach der Einreise, nach der erstmaligen. Also wenn der schon vor Corona sein Studium hier begonnen hat und zurzeit vielleicht nur einen Heimatbesuch macht, dann darf der wohl auch wieder zurückkommen. So haben es sowohl Innen- und Außenministerium heute klargestellt. Es gibt aber so ärgerliche Fälle. Also da haben Studenten im Ausland bereits ein Visum bekommen, um herzukommen, um dann diesen Aufenthaltstitel zu beantragen. Die müssen jetzt auch nachweisen, dass sie Präsenzseminare haben. Sonst können sie, also da reicht dann dieses Visum alleine erstmal nicht aus.
Wie viele Studierende betrifft das?
Das lässt sich nur schwer ganz genau berechnen. Man kann erstmal festhalten, jedes Jahr kommen 100.000 ausländische Studierende als Neuanfänger nach Deutschland. Da die meisten Universitäten ja versuchen, zum Wintersemester wieder Mischformen aus digitalen Angeboten und solchen Präsenzseminaren zu starten, ist es jetzt nicht ganz leicht herauszufinden, wie viel da rein digital unterwegs sind. Der Deutsche Akademische Auslandsdienst, DAAD, der sagt, dass man auf viele solcher Mischformen hofft und natürlich eben auch darauf, dass das Infektionsgeschehen insgesamt niedrig bleibt. Denn, das sagen sie auch, alle Unis, die haben jetzt schon ihre Pläne in den Schubladen, wie sie schnell wieder in den komplett digitalen Betrieb schalten können, wenn sich die Situation wieder verschlechtert. Und in dem Fall wären ja dann wieder tatsächlich alle Neuanfänger betroffen.
Was sagt denn die Bildungsministerin? Frau Karliczek, hat die sich schon geäußert?
Na, direkt hat sie das nicht getan. Man hört aber sowohl aus dem Bildungsministerium, auch aus dem Außen- und Innenministerium, dass man gerade mit diesem Vergleich zu Trumps Ankündigungen in den USA überhaupt nicht glücklich ist, dass dieser Vergleich so gezogen wird. Trump hat ja mit noch heftigeren Maßnahmen gedroht, also die ausländischen Studierenden direkt auszuweisen, wenn sie in rein digitalen Studiengängen stecken. Gerade Karliczek, die hatte sich lautstark dagegen ausgesprochen. Aber hier wird es ja eben ein bisschen abgemildert, eingeschränkt und dennoch eingeschränkt. Also aktuell, das sagen dann auch die Ministerien wieder, ist eine Änderung dieses Vorgehens auch nicht geplant. Also diese Einschränkungen, die bestehen jetzt erstmal. Und ob man da dran rütteln kann, das hängt alleine von der Entwicklung der Pandemie ab.
Wenn jetzt weniger Menschen aus dem Ausland kommen, belastet das die deutschen Unis finanziell?
Ja, finanziell in den USA war das ja ein großes Thema. Das kann man so nicht ganz vergleichen mit Deutschland. Da ja in den USA, da spricht man Bildungspolitiker gerne mal von dem Bildungskapitalismus, also vor allem aufgrund dieser extrem hohen Studiengebühren. Da ist das deutsche System nicht mit vergleichbar. Ausländische Studierende, die müssen eigentlich nur in Baden-Württemberg Studiengebühren bezahlen. Und auch die sind in der Höhe nicht mit in den USA vergleichbar. Also der DAAD verweist darauf, dass diese Studierenden auch unsere zukünftigen Fachkräfte sein können. Und da brauchen wir in vielen Bereichen ja noch jede Menge. Da könnte uns also was fehlen. Und noch was, diese Studierenden, die Deutschland dann wieder verlassen später einmal, die können für uns auch zu kleinen Botschaftern werden mit ihren Erinnerungen. Und Deutschland profitiert enorm von all diesen Alumni in der ganzen Welt, die unsere Kultur und Gesellschaft auch schon mal kennengelernt haben.
Wegen der Pandemie keine Einreise mehr für ausländische Studierende, die keine Präsenzuni haben hier bei uns in Deutschland. Hintergründe von Martin Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 5 Jahren hat Angela Merkel in einer Rede den Spruch "Wir schaffen das" gesagt. Wir haben in dieser Woche mit Menschen gesprochen, die wir damals bei uns im Interview hatten und wollten von ihnen wissen, wie geht's Ihnen eigentlich heute? Was hat sich verändert? Wie fällt die Bilanz aus für Sie? Haben wir es geschafft? Haben Sie es geschafft? Oder müssen wir es erst noch schaffen, alle zusammen? Und heute hat unser Reporter Martin Krinner mit Firas Al-Shatter gesprochen. Er ist 2013 aus Syrien nach Deutschland gekommen.
In Syrien habe ich Filme gemacht, wenn ich nicht gerade im Gefängnis war, weil ich Filme gemacht habe.
Das ist ein Ausschnitt aus seinem YouTube-Kanal Sukar, in dem er unter anderem von seinem Ankommen in Deutschland erzählt. Inzwischen ist er das aber angekommen. Er hat Asyl bekommen, studiert Film in Berlin. Es ist also eine Erfolgsgeschichte. Als Angela Merkel aber ihre Rede damals gehalten hat, da sah sein Leben noch ganz anders aus.
Damals ging mir nicht so gut mit der Situation, weil das war, man hat gesehen, manche Asylbewerber, 2 Jahre hatten die gewartet und Menschen, die depressiver geworden sind, weil die ihre Papiere nicht bekommen haben oder weil die nicht irgendwie ihre Familie nachholen könnte. Und so kann man dann halt nicht schaffen. Und die Menschen, die hierher kommen, wollen unbedingt was zurückgeben, aber die wollen erstmal zu Hause fühlen. Und das war das schwierig am Anfang für viele, um zu wissen, was das Gesetze hier und was man hier erlebt und was ist okay und was ist nichts.
Firas Al-Shatter kam 2013 nach Deutschland. In Syrien wollte er Schauspieler werden. Er hat Filme über den Widerstand gegen das Assad-Regime gedreht und Demos gegen die Regierung organisiert. Und deswegen wurde er mehrfach verhaftet und gefoltert. Nachdem seine Familie ihn freikaufen konnte, war ihm klar, er muss weg. Für ein Filmprojekt kam er nach Berlin und dort blieb er.
Weil ich mich zum ersten Mal diese Freiheit erleben durfte, die ich mir schon immer gewünscht habe.
Wohlgefühlt hat er sich in Berlin also von Anfang an, aber ein Zuhause war es noch lange nicht. Und das Erste, was ihm gefehlt hat, war eine eigene Wohnung. Ein Riesenproblem für einen Geflüchteten, der kaum Deutsch spricht. Firas erzählt, dass er 500 Mails verschicken und zu 100 Wohnungsbesichtigungen gehen musste, bevor er endlich das eigene Zimmer, den eigenen Schreibtisch und das eigene Klo hatte, dass er sich nicht mehr mit 200 anderen Geflüchteten in einer Sammelunterkunft teilen musste.
Dann habe ich angefangen, Sprache zu lernen und dann habe ich mich entschieden, okay, jetzt will ich Studium beginnen, deswegen muss ich bis zum Niveau C1 machen und so weiter. Und entweder wird man verloren und depressiv oder muss man irgendwie packen.
Firas Al-Shatter hat es gepackt. Er schrieb sich in Babelsberg ein und gründete im Januar 2016 seinen eigenen YouTube-Kanal. Und dort drehte er witzige Clips über das Verhältnis zwischen den Syrern und den Deutschen, die ziemlich durch die Decke gingen. Er hat 2 Bücher geschrieben, beide auf Deutsch. Er hat für die Deutsche Welle Filme für Geflüchtete aus dem arabischen Raum gemacht. Er hat seine Abschlussarbeit gedreht und er hat eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen.
Aufgrund, dass ich den C1-Niveau hatte und dass ich mein eigenes Geld verdiene, seit ich in Deutschland bin. Und jetzt habe ich mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und ich warte immer noch auf den Okay. Und tatsächlich haben die mir gesagt, es dauert 18 bis 24 Monate. Also dann hat sich bei mir das ganze Ding geändert irgendwie.
Für Firas waren die letzten Jahre in Berlin also am Anfang sehr schwer, aber eben doch machbar. Und jetzt, 5 Jahre nach der Rede von Angela Merkel, denkt er, naja, so ein paar Erfolge müssen in Sachen Integration schon sichtbar sein.
Und ich sehe momentan, dass wir schon eine ganze Menge geschafft haben. Also letztens habe ich gesehen, wie sehr viele Syrer ein gutes Noten bei ihrem Abschlussabi hatten, wie auch viele von meinen syrischen Freunden, die hier als Ärzte gekommen sind, jetzt arbeiten die im Krankenhaus oder in Praxis und so. Ich sehe, dass das viele natürlich haben ihren Weg in diesem Land geschafft.
Er kennt aber auch viele Geflüchtete, die schon seit Jahren in Deutschland sind, sich aber immer noch schwer mit der Sprache tun, die keinen Job und keine Wohnung finden und die frustriert sind, weil ihr Leben gewissermaßen auf Eis liegt.
Wenn ich jetzt eine Lesung habe in anderer Dorf irgendwo in Deutschland, dann treffe ich dort Geflüchtete, die in ihrem Heim leben, einfach isoliert, die niemand anderer treffen. Und dass die seit Jahren dort leben und keine Möglichkeit haben, in einem Dorf einen Job zu finden und auch keinen Kontakt haben, um ihre neue Anfang zu beginnen. Und dieses Menschen tut mir leid, weil dort ist es schwierig für die, dieses Anfang zu haben. Und deswegen haben die solche Menschen auch leider nicht geschafft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sagen euch folgende 3 Namen etwas: George Sand, George Eliot und Vernon Lee. Das sind Buchautoren, die Mitte des 19. Jahrhunderts sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht haben. Allerdings sind die 3 gar keine Männer, sondern das sind Frauen. Und eine Initiative im Vereinigten Königreich will sich jetzt darum kümmern, den Frauen ihre Namen zurückzugeben. Warum wurden früher so viele Bücher von weiblichen Autorinnen unter Männernamen rausgebracht? Und was steckt genau hinter dieser Initiative? Das wollen wir klären mit unserer Kollegin und Literaturredakteurin Katrin Stövesand. Katrin, was ist das für eine Sammlung an Büchern? Und wer sind die Autorinnen, die da dahinter stecken?
Ja, du hast schon gesagt, das sind Werke aus dem 19. Jahrhundert. Damals war das natürlich für eine Frau nicht unbedingt möglich und vor allem überhaupt nicht wünschenswert, eine öffentliche oder gar eine publizistische Rolle einzunehmen. Das heißt, Schriftstellerin zu sein, war ein gesellschaftliches Problem für die Frau in einem patriarchalen Umfeld. Und außerdem war das natürlich ein Problem für das Buch. Denn wer war denn damals mutig genug oder willens, Bücher von Frauen zu verlegen? Also was sind das jetzt für Bücher? Das sind insgesamt 25 Werke, darunter einige bekannte Romane wie Middlemarch. Das ist ein Gesellschaftsroman von Mary Ann Evans alias George Eliot. Das ist eine Geschichte aus der britischen Provinz eben des 19. Jahrhunderts. Und da wird ähnlich wie bei Jane Austen eben diese Provinz, die gesellschaftlichen Zwänge werden kritisiert. Aber letztlich bleibt das auch alles recht rollenkonform. Ein ganz anderer Roman ist Indiana von Amandine Aurore Dupin. Bekannt wurden sie und ihre Bücher unter dem Namen George Sand. Und Dupin ist wirklich eine andere Hausnummer. Die trat auch zu ihrer Zeit tatsächlich schon für Gleichberechtigung der Frau ein und auch mal in Männerkleidern auf. Und eine richtig gehende feministische Sammlung ist auch in diesem Schuber, nämlich eine Kurzgeschichtensammlung von Mary Bright, a.k.a. George Egerton, in der es auch um weibliche Sexualität geht.
Diese Initiative, also den Buchcovern, die Frauennamen dann das erste Mal geben, wer genau steckt dahinter?
Ja, das ist der Women's Prize for Fiction, also ein Buchpreis explizit für fiktionale Texte von Frauen. Der besteht jetzt seit 25 Jahren, also es ist auch eine PR-Aktion für diesen Preis. Und die Mitinitiatorin dieses Preises, die Schriftstellerin Kate Moss, nicht zu verwechseln mit dem Sternchen, die will, dass diese Frauen endlich sichtbar werden. Und in dieser Printversion, die auch da zu sehen ist auf der Seite, das ist ein großer Schuber mit 25 Werken, die sind auffällig bunt gestaltet. Da funktioniert das sehr gut und als E-Books sind diese Werke sogar kostenfrei abrufbar. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Verbreitungsbonus. Da fragt man sich natürlich erstmal nach den Kosten für die Rechte etc. Und das Ganze ist möglich, weil es einen großen Sponsor gibt für dieses Projekt.
Jetzt gibt es ja auch heute viele Autorinnen und Autoren, die unter Pseudonymen veröffentlichen. Die Gründe sind aber ganz andere als damals, oder?
Zum großen Teil ja. Also einige wollen einfach anonym bleiben. Die wollen gar nicht als Schriftstellerinnen in Erscheinung treten, aber trotzdem publizieren. Es gibt zum Beispiel auch in den Verlagen Autoren, die eigentlich Lektoren sind, aber sich in der Verlagsbranche nicht verbrennen wollen und erstmal, um sicher zu gehen, unter Pseudonymen dann veröffentlichen. Manchmal ist es als Autor auch ganz gut, um das Genre mal zu wechseln. Kurt Tucholsky hat zum Beispiel unter verschiedenen Namen auch ganz verschiedene Sachen geschrieben. Das ist so eine Art alter Ego-Lösung dann. Und es gibt auch Namen, die werden von den Verlagen als Marke für eine Genre, für einen bestimmten Stil oder Ähnliches etabliert. Und da steckt dann ein ganzes Autorenteam dahinter, das natürlich dann auch berechenbar immer wieder Output liefern kann.
Gibt es aktuell ein prominentes Pseudonym, das noch nicht geknackt wurde?
Ja, das ist natürlich immer wieder ein großer Spaß, vor allem für uns Journalistinnen und Journalisten herauszubekommen, wer sich hinter einem Pseudonym verbirgt und ein richtig großes Ding macht. Elena Ferrante aus ihrer Identität, die italienische Autorin oder der Autor, droht sogar damit, nicht mehr zu schreiben, wenn der richtige Name bekannt wird.
Frauen, die unter Männernamen Bücher veröffentlicht haben, damit sie sich besser verkaufen, die Bücher. Hintergründe von Katrin Stövesand.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier ist das allerschlimmste Geräusch, oder? Wenn man nachts weiß, da ist eine Stechmücke im Zimmer und die fliegt am Ohr vorbei und wird gleich eine juckende Stelle irgendwo am Körper hinterlassen. Macht euch dieses Geräusch auch nervös? Scheint vielen so zu gehen. Selbst im US-Bundesstaat Mississippi, wo Moskitos ja quasi Wappentier sein könnten. Übrigens, genau auf die Idee ist ein Mann in Mississippi gekommen. Er hat bei einer öffentlichen Ausschreibung für eine neue Flagge für Mississippi ein Design mit einem riesigen Moskito in der Mitte eingereicht. Und sein Entwurf, der hat es in die zweite Runde geschafft, bis die Auswahlkommission ihn als Fehler verbannt hat. Schade eigentlich. Warum eigentlich? Warum immer nur Adler und Bären und Löwen als Flaggen und Wappentiere? Darüber sprechen wir mit einem Heraldiker, also einem Wappenkundler, mit Ludwig Bieber. Guten Abend, Herr Bieber.
Guten Abend, Herr Günther.
Was sagen Sie dazu als Experte? Was ist gegen eine Stechmücke auf einer Flagge einzuwenden?
Aus heraldischer Sicht ist gegen eine Stechmücke als Wappentier gar nichts einzuwenden, zumal sie hier in schwarzer Farbe auf silbernem bzw. weißem Grund steht. Aber im Gegensatz zu anderen Insekten, die wir durchaus als Wappenbilder und Wappentiere haben, ist nun mal die Stechmücke negativ belastet, aus den Gründen, die Sie eben selbst benannt haben. Und deshalb wäre ich auch sehr zögerlich, ein solches Tier als Wappenbild zuzulassen. Also
aber
ich kann die Kollegen vom Staatsarchiv des Staates Mississippi durchaus verstehen, dass sie hier ein Veto eingelegt haben.
Aber ich habe schon rausgehört, Insekten haben es durchaus mal als Wappentiere geschafft. Wo?
Sogar schon in der Frühzeit der Heraldik, also im späten 12. Jahrhundert. Berühmt geworden sind die drei Bienen in blauem Schild, drei goldene Bienen. Das ist das Wappen des römischen, italienischen Adelsgeschlechtes der Barberini. Also bei weitem kein Bär oder ein Löwe oder ein Adler.
Aber das sind doch die typischen, ne? Löwe ist mutig, Bär ist stark.
Dass sie wirklich häufig sind, hängt damit zusammen, dass Löwe und Adler die ältesten Wappenbilder sind, die wir kennen. Der Löwe so um 1130 in England, der Adler so etwa 20, 30 Jahre später im Deutschen Reich. Und wenn die deutschen Könige zum Beispiel Wappen verliehen haben, haben sie natürlich oft zu Varianten des Adlers gegriffen. Aber so häufig, wie man zunächst denken mag, sind sie nicht.
Was ist denn Ihr Lieblingswappentier?
Mein Lieblingswappentier ist, das muss ich gestehen, ist wirklich der Löwe in seinen verschiedenen Variationen, aber auch zum Beispiel im eigenen Wappen, im Wappen der eigenen Familie, der Biber. Also ein redendes Wappen, im goldenen Schild ein schwarzer Biber. Den finde ich sehr possierlich und ja, ganz hübsch.
Würden Sie der Stechmücke, dem Moskito, auch in Deutschland noch eine Chance geben? Vielleicht in Brandenburg, da soll es ja viele Stechmücken geben.
Was heißt hier soll? Kommen Sie mal hierher, hier gibt es sehr viele Stechmücken, die einen ganz schön plagen. Eher nicht. Ich war einige Jahre Gutachter für die Kommunalheraldik des Landes Brandenburg und musste also jedes neue Wappen, das genehmigt werden sollte vom brandenburgischen Innenministerium, im Auftrage des Landeshauptarchivs Potsdam begutachten. Ich glaube, ich würde eher zu einer negativen Begutachtung neigen, weil die Stechmücke, der Moskito oder wer auch immer, der uns da plagt, eben negativ belastet ist. Da finde ich eine Biene, die zwar auch sticht, aber schon viel sympathischer, denn die bringt uns wenigstens den Honig und der soll ja sehr gesund sein.
Und sie sticht ja auch nur, wenn wir sie angreifen oder sie ärgern. Heraldiker Ludwig Biber mit dem Biber im Wappen, wie wir gelernt haben. Dankeschön, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Das Update-Team macht sich auf den Weg ins Wochenende. Euch ein schönes Selbiges. Lasst euch nicht stechen, ja, bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.